Endlich Eigenheim. Der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Thorsten Kotzern und wir sprechen heute über das Thema Versicherung. Warum sind Versicherungen so wichtig? Welche Optionen habe ich? Und habe hierfür einen Gast eingeladen, den Aaron, der sich mit dem Thema Versicherung sehr, sehr gut auseinandersetzen kann und auch weiß, wie das Ganze funktioniert. Und Aaron, die erste Frage natürlich, erzähl unseren Zuhörern und Zuschauern doch mal, wer bist du und warum bist du der richtige Mann dafür?
Ja, ich bin Aaron, 26 Jahre alt, Vermögensberater aus Korschenburg. Und Vermögensberater bedeutet auch nicht nur Vermögensaufbau, sondern auch Vermögensabsicherung. Ich sage immer, wer an der Absicherung spart, der kann sich das Sparen sparen. Und ich betreue jetzt um die 160 Kunden und auch ganz besonders im Sachversicherungsbereich, weil mir das Thema einfach extrem wichtig ist.
Ja, wo du das Thema Sachversicherung ansprichst, sind wir ja schon bei dem wichtigen Thema, wenn es um die Immobilie geht. Mhm. Wir wollen die Immobilie ja auch so sicher haben, wie es geht, und das Risiko abwägen. Wenn ja meine Käufer die Immobilie übernommen haben, sage ich denen ja immer als allererstes die Option der Wohngebäudeversicherung, da haben wir ja die Option zu wechseln innerhalb von 4 Wochen. Mhm. Das ist ja so an sich richtig. Mhm. Worauf sollte man da genau achten?
Ja, also es ist so bei der Wohngebäudeversicherung, dass es ja Pflicht ist. Also die Bank schreibt das ja vor, das ist genau Pflicht. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufst, dass du auch eine Wohngebäudeversicherung übernimmst, weil ja, wenn es jetzt einfach so ist, dass aufgrund von irgendwelchen Ereignissen die Immobilie zum Beispiel abbrennt oder sonst irgendwas passiert, und du hast gerade die Immobilie finanziert und hast einen hohen Kredit aufgenommen und das Haus ist abgebrannt, dann stehst du natürlich mit einer hohen Kreditsumme da und hast kein Haus mehr.
Ja. Genau, so wie du es ja gerade gesagt hast, die Banken fordern es ja auch von den Käufern ein. Ja. Beziehungsweise die andere Versicherung zu übernehmen. Mhm. Ne, das ist ja mal eine gute Entscheidung, mal eine schlechte Entscheidung. Mhm. Ich sage meinen Kunden ja immer, wenn wir das Exposé haben, soll ich mich mal drum kümmern. Ich habe meine Kontakte, so wie wir das ja auch in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Mhm. Dann schicke ich dir das Exposé rüber und du schaust dir einfach mal die Versicherung an. Ne? Mhm. Manchmal habe ich ja auch die Versicherungspolice, wo du dann selber sagen kannst, hey, macht es Sinn, die zu verlängern oder zu behalten? Mhm. Oder macht es Sinn, die Versicherung zu wechseln.
Genau.
Ja. Oft ist ja die Problematik, wir haben ja dieses 4-wöchige Sonderkündigungsrecht, dass es da ja schon zu Problemen kommen könnte. Mhm. Was rätst du da? Wie sollte man da am besten vorgehen?
Also ich bin da jetzt immer auch vollkommen ehrlich. Ich habe jetzt gerade auch den Fall, dass einer meiner Kunden sein Haus verkauft hat und der Neukunde hat sich dann bei mir gemeldet und dass wir dann auch ganz normal über die Versicherung reden. Er selber hatte jetzt schon einer seiner besten Freunde, der auch Versicherungsmakler ist. Und da sage ich auch immer, ne, wir schauen uns das an. Er kann mir zum Beispiel Gegenangebote schicken. Und wenn ich sehe, okay, das ist gut so, dann lege ich da auch niemandem Stein in den Weg. Dann kann man natürlich das Ganze auflösen, wechseln, wie auch immer. Ja. Und da muss man halt einfach schauen, wie sieht's aus mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also welche Gesellschaft bietet da gute Tarife an, leistungsstarke Tarife, wie sieht der Service in der Gesellschaft aus? Ne? Das ist mir immer ein ganz wichtiges
Thema.
Ganz wichtig. Denn eine Versicherung ist ja auch einfach dafür da, dass wenn du einen Schaden hast, dass du natürlich auch zeitnah eine Antwort erhältst, dass der Schaden reguliert wird. Und deswegen sind da natürlich die Gesellschaften, wo ich natürlich ein Hauptaugenmerk lege, dass da wirklich guter Service hintersteckt, dass die Leistungen stark sind. Und ja, da bin ich aber auch wirklich immer fair und sage, okay, kannst wechseln, wir sollten da bleiben. Ja, genau.
Jetzt hast du ja über den Service gesprochen. Ne, der Service ist ja in meinem Gebiet auch sehr, sehr wichtig, weil ich will meine Kunden ja vollumfänglich betreuen und am liebsten ja noch in die letzte Zinstranche. Bin dauerhaft für die da. Ne, das ist ja auch das, was ich bei dir immer mitkriege. Ne? Wie oft rufen Kunden dich an? Wie kümmerst du dich drum? Wird alles abgewickelt? Ne? Das machst du ja auch sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja aber oft die Situation, dass bei diesem Sonderkündigungsrecht diese 4 Wochen nur da sind. Mhm. Nach Eintragung ins Grundbuch. Oft kriegen die Kunden ja aber erst 2 Wochen später die Information, hey, die Eintragung hat stattgefunden und dann habe ich nur noch 2 Wochen. Wo sagst du denn, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich darum zu kümmern, ob man wechselt oder nicht wechselt? Weil diese 2 Wochen wären ja dann schon echt knapp.
Auf jeden Fall. Ne, also Ich zum Beispiel dem Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, da ist die Übergabe erst im August. Ne? Das heißt, der derzeitige Kunde gibt erst im August die Immobilie weiter an den neuen Käufer. Und ich habe mich trotzdem jetzt schon mal mit dem neuen Käufer in Kontakt gesetzt, damit man das Thema wirklich frühzeitig schon mal besprechen kann. Ne? Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, da können die Fristen teilweise sehr, sehr knapp werden. Dann hat man eigentlich die Kündigung eingereicht, dann kommt vielleicht ein Fehler von der Adressierung, kommt der Brief vielleicht zurück oder Fax kam nicht durch oder sonst irgendwas.
Kann ja vieles passieren. Ne? Manchmal ist der Notar im Urlaub oder da ist auch High-End, dass es dann nicht nur 2 Wochen sind, sondern teilweise nur 1 Woche.
Ganz
und wenn
genau.
dann der Postrückläufer noch kommt,
ganz genau.
ja, dann Chance vertan.
Ne? Dann steht man da, ne? Und dann sagt die Gesellschaft, okay, kam zu spät und dann bist du erstmal drin.
Ja.
Ne? Und deswegen empfehle ich einfach immer, sich sehr, sehr frühzeitig darum zu kümmern. Ne? Also ich sag mal, so ein Baufinanzierungsvorhaben, das dauert in der Regel auch lange, ne? Oder etwas länger, dass man da wirklich da auch diesen Punkt schon mal mit auffasst, sich mit dem Ansprechpartner in Kontakt setzt oder in Verbindung setzt und sich echt frühzeitig um das Thema kümmert, um alles geregelt zu haben und wirklich sorgenfrei dann auch in die Immobilie reingehen zu können.
Ja, sehr gut. Wenn wir, jetzt haben wir ja über die Wohngebäude gesprochen, aber es ist ja nicht die einzige Versicherung, die ich so als neuer Immobilienbesitzer, ne, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Eigenheim, besitzen sollte. Mhm. Was würdest du denn noch empfehlen an Versicherungen und warum natürlich?
Gut, dass du fragst, sind tatsächlich einige. Ne? Also es sind natürlich nicht nur Versicherungen rund ums Haus selber, sondern da zähle ich auch schon eine Privathaftpflichtversicherung dazu, die meiner Meinung nach Pflicht sein sollte. Ne?
Aus meiner Sicht auch, weil das ist wirklich eine Versicherung, die sollte man haben.
Ganz genau. Ne? Also wenn du da einen Personenschaden, Sachschaden oder einen Vermögensschaden anrichtest und du bist da einfach nicht abgesichert, können da sehr, sehr hohe Summen zustande kommen und dann wirst du haftbar dafür gemacht und musst das dann zahlen. Ne? Das heißt, in dem Bereich sich auf jeden Fall schon mal aufzustellen. Dann aber auch Thema Berufsunfähigkeit, für mich auch ein wichtiges Thema, weil man bei einer Baufinanzierung ja auch eine Rate zu tragen hat. Ne? Und wenn man dann aufgrund von Krankheit oder Unfall den Beruf leider nicht mehr ausüben kann und dann entweder einen anderen Beruf gehen muss, der jetzt vielleicht nicht so vom Verdienst so weit oben ist wie der derzeitige oder Erwerbsminderungsrente oder sonst was bekommt, dass man da wirklich abgesichert ist, um wirklich auch die Finanzierung weiter tragen zu können.
Ja. Bei dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung weiß ich noch von früher, ich meine, ich habe Gott sei Dank im jungen Alter eine gemacht, bin ich auch sehr glücklich drüber, ist ja nicht das typische Kaufalter, dass ich mit 20, 21 meine erste Immobilie kaufe oder mein Eigenheim. Das ist ja oft erst im späteren Zeitverlauf, so mit 30, wo ich ja dann schon sage, boah, das wird aber jetzt richtig teuer.
Ja.
Gerade wenn es im handwerklichen Bereich ist, ne? Weil puh, da sind Raten, ich habe es, glaube ich, früher mal für meinen Bruder gerechnet bzw. gesehen. Da musste ich echt schlucken, was der an Rate zahlen muss und was ich an Rate zahle.
Ja.
Nicht an Rate, das ist ja ein Beitrag. Das ist ja schon gravierend.
Genau.
Wie gehst du dann damit um? Weil ich sage jetzt mal, zusätzlich zur Baufinanzierung mit einer vernünftigen BU-Rente nochmal so 150, 250 Euro Beitrag zu zahlen, puh, das wird dann aber stramm.
Vollkommen richtig, ja. Es gibt da, wie du gerade auch schon gesagt hast, ganz viele verschiedene Berufsgruppen, ne, wo natürlich auch Risikoeinstufungen getätigt werden. Zum Beispiel Architekten, Ingenieure haben dann Berufsgruppe 1 und dann, wie du gerade gesagt hast, Handwerker, ganz besonders zum Beispiel Dachdecker, haben natürlich eine sehr, sehr hohe Berufsgruppe und zahlen natürlich viel, viel monatliche Rate, wie du gerade gesagt hast. Aber da gibt es auch Alternativen, wie zum Beispiel eine Grundfähigkeitsabsicherung und eine Grundfähigkeit Pro, die dann wirklich günstiger sind, aber auch schon wirklich sehr, sehr breites Spektrum abdecken, um im Falle von einer vom Arbeitskraftverlust da wirklich auch monatliche Rente generieren zu können. Mhm. Ja, deswegen, das empfehle ich schon.
Ja. Jetzt sichern wir uns ja privat dafür so ein bisschen ab, damit unsere Arbeitskraft abgesichert ist. Wie sieht da die Unterstützung vom Staat aus?
Da ist es auch möglich, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit steuerlich abzusetzen. Ne? Das heißt, in Verbindung, das empfehle ich besonders zum selbstständigen Leuten, dass wenn sie zum Beispiel eine Rürup-Rente, also eine Basisrente gemacht haben und die in Kombination mit einer Berufsunfähigkeit machen, können die auch eine Berufsunfähigkeit von der Steuer absetzen. Hier muss man aber beachten, dass man die Rente immer so ein bisschen höher ansetzt, weil wenn man die steuerlich absetzt, muss man die auch versteuern, wenn man die bekommt. Ne? Und deswegen etwas höher ansetzen, das muss man immer beachten, aber die Möglichkeit besteht auch.
Ja. Und im klassischen Bereich, also ein ganz normaler Angestellter, was hat er da? Was leistet der Staat im Falle der Berufsunfähigkeit? Und steuerlich auch natürlich ein wichtiger Aspekt. Mhm. Gibt es da irgendwas, was unsere Zuhörer wissen sollten?
Ja, also auch ein Angestellter kann natürlich auch die Berufsunfähigkeit steuerlich absetzen, das ist klar. Ich sage hierbei dann aber, man muss dabei beachten, wenn man die Berufsunfähigkeit in Kombination zur Basisrente zum Beispiel macht, kann man, wenn man die Berufsunfähigkeit kündigt, hat man da so ein gekoppeltes Paket. Das heißt, man kündigt die Rürup-Rente, man kündigt die Berufsunfähigkeitsrente und das hat dann natürlich auch auf einen Einfluss auf den Vertrag der Basisrente. Ne? Das heißt, in Sachen Kündigung, Beitragsfreistellung und so weiter ist das dann doch noch schon mal ein nicht ganz so flexibles Thema wie eine reine BU-Absicherung dann. Ne?
Okay.
Aber ja.
Jetzt weiß ich noch so aus meiner Ausbildungszeit, dass es da gesetzliche Änderungen gab mit der BU oder Erwerbsminderungsrente. Mhm. Kannst du das noch mal irgendwie ein bisschen genauer erklären? Wer ist hier geschützt? Wer kriegt eventuell was von der Rentenkasse und wer kriegt nichts? Mhm. Kannst du uns das noch mal kurz erklären?
Ja.
Weil ich persönlich finde, dass für die Berufsgruppe oder für die für das Alter, die jetzt Immobilien kaufen mit 30, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Und viele sind da, glaube ich, nicht aufgeklärt.
Mhm. Also es ist ja so, wenn du jetzt als Angestellter krank wirst, zahlst ja 6 Wochen lang dein Arbeitgeber volles Gehalt.
Genau.
Und sobald du über diese 6 Wochen, also diese 42 Tage drüber hinauskommst, rutschst du ins Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung. Und hier ist es ja dann so, dass du auch Einkommenseinbußen von um die 30% circa hast.
Ja.
Und deswegen, da gibt es so eine Krankentagegeldversicherung, wo man Tagessatz pro Tag ermittelt, wie hoch die Lücke in dem Fall ist, diese 30%, damit das schon mal aufgefangen wird.
Ja.
Ne? Und anschließend ist es so, die Krankenkasse zahlt das 18 Monate, also 1,5 Jahre. Und dann rutschst du in die Erwerbsminderungsrente, eine halbe oder eine volle Erwerbsminderungsrente. Da wird halt geprüft, ob du 3 oder 6 Stunden am Tag noch arbeiten kannst, egal in welchem Beruf.
Sollte ja eigentlich immer möglich sein, egal was ich habe, sei denn es ist wirklich schlimm.
Genau.
Weil irgendeinen Job finde ich auf jeden Fall, den ich machen kann.
Ja. Ja, also da wird auch staatlich dann geprüft oder dann auch in einem gerichtlichen Urteil dann gesagt, okay, du kannst noch arbeiten und dann rutschst du, wenn du die Erwerbsminderungsrente nicht bekommst, und in der Regel werden 6 von 10 Anträgen circa abgelehnt, rutschst du dann ins Bürgergeld. Ne? Und irgendwo sind einfach immer Einkommenseinbußen damit verbunden. Ne? Und deswegen ist da eine Berufsunfähigkeit einfach sehr, sehr gut. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Erwerbsminderungsrente bekommst, eine halbe oder eine volle, wird die Berufsunfähigkeit auch da voll angesetzt. Und damit kann man sich den Lebensstandard, den man vorher hatte oder den man sich auch erarbeitet hat, auch weiter sichern.
Jetzt haben wir ja ein bisschen über das Objekt gesprochen, dass wir die Immobilie absichern, über die Wohngebäude. Mhm. Genauso wichtig wie die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil wir unsere Arbeitskraft absichern. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema, damit auch die Finanzierung lange bezahlt werden kann. Mhm. Im besten Fall ja durchgehend. Mhm. Und am liebsten natürlich gar nicht erst in Anspruch genommen werden muss. Mhm. Welche Versicherungen gibt es denn noch, die wir brauchen?
Mhm. Also ich sag jetzt einfach mal, ähnlich zur Berufsunfähigkeit würde ich jetzt einfach noch so eine Risikolebensversicherung auf jeden Fall auch noch sagen, die ja auch teilweise von gewissen Banken auch als Pflicht genannt werden kann oder mit als Option vorausgesetzt werden kann. Weil, nehmen wir jetzt einfach mal an, eine Familie kauft eine Immobilie für 600.000 Euro und die Rate kann getragen werden, weil ein Doppelverdienst herrscht oder ein Hauptverdiener einfach da einen Kredit mit beiträgt. Und hier ist es dann so, dass man dann sagen kann, okay, man nimmt jetzt eine Risikolebensversicherung in Höhe von den 600.000 Euro. Und entweder kann man die dabei belassen, wenn man auch sagt, ich möchte meinen Kindern was hinterlassen oder so. Aber es gibt auch eine Risikolebensversicherung, die quasi so mit abgetragen wird wie eine Baufinanzierungsrate. Das sind so sogenannte fallende Risikolebensversicherungen, die dann natürlich auch im Wert immer weiter runtergehen, wie zum Beispiel, wenn jetzt die monatliche Rate auch bei der Baufinanzierung trägst. Ne? Ja. Macht für mich auch Sinn, denn im Todesfall, was ja schon schlimm genug ist, ist es dann jetzt...
Gibt nichts Schlimmeres, ne?
Hundertprozentig, ne? Das ist einfach so. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Beispiel Vater stirbt, ist das natürlich schon schlimm genug. Aber wenn dann die Familie natürlich noch auf so einer hohen Rate oder auf so einem hohen Kredit dann teilweise ja sitzen bleibt, ist das natürlich schon gefährlich dann.
Grundsätzlich bin ich, wenn ich eine Familie habe, voll und ganz bei dir, ne, weil dann habe ich die Verantwortung oder halt auch meinen Partner, mit dem ich das zusammenkaufe, die Verantwortung, die Familie zu schützen für den Worst Case, ne, damit die Kinder trotzdem irgendwie noch ein bisschen in der Situation nicht noch auch noch mit Geldproblemen belastet werden oder der Partner. Wie siehst du das denn bei ledigen? Ich sag jetzt mal, ledige Person kauft sich eine Eigentumswohnung. Würdest du denen das dann auch empfehlen, eine Risikolebensversicherung zu machen? Oder sagst du, nee, da ist es ja gar nicht so wichtig? Weil meine persönliche Meinung ist, als Familienvater auf jeden Fall. Als ledige Person, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung. Ja gut, ich habe keine Nachfahren, ich habe keinen Partner. Warum soll ich es machen? Das Geld ist für mich dann verschenkt. Ne? Und du hast es ja eben auch so schön gesagt, manche Banken verlangen es. Wo ich sage, bei mir nicht, weil das ist der falsche Weg. Ich lasse mir von der Bank nicht diktieren, wie meine Kunden die Finanzierung aufbauen.
Generell im Bereich Lebensversicherung bin ich schon ein Freund, da einfach früh zu handeln, weil sowas auch immer mit Gesundheitsfragen verbunden ist. Ne? Das heißt, nur weil die Person jetzt vielleicht gerade noch ledig ist, heißt das ja nicht, dass es sich in den nächsten Jahren nicht vielleicht schon ändern kann.
Hoffentlich, ne?
Ja.
Soll ja jeder glücklich werden.
Auf jeden Fall. Ne? Und deswegen denke ich, kann man da einfach schon ein bisschen vorausschauend agieren und das schon machen. Denn das kann sich, wie gerade auch schon gesagt, sehr, sehr schnell ändern. Und das muss, denke ich, immer jeder für sich selber entscheiden, ob einem das wichtig ist. Aber in der Regel gibt es ja auch dann im Bereich Finanzierung oder Schulden gesetzliche Erbfolgen und so weiter, wo dann auch der Erbe ermittelt wird und so weiter. Deswegen denke ich, macht es auf jeden Fall schon Sinn. Das macht aber, ja, muss man immer situationsabhängig auch schauen. Ne? Sieht der Kunde das als Priorität an oder sieht der selber das überhaupt als wichtig an? Wie sieht es auch mit finanziellen Airbags, sage ich jetzt einfach mal, aus? Und ja.
Jetzt bist du ja auch schon ein bisschen im Geschäft und betreust auch eine Menge Kunden. Hast du denn gerade bei den Jüngeren das Gefühl oder fragen die auch selber danach, hör mal, ich möchte Immobilien kaufen, wie kann ich mich jetzt darauf vorbereiten? Welche Versicherung brauche ich da? Oder sagst du, ja, für die ist das, denen ist das gar nicht so bewusst und du musst da mehr Aufklärung machen als andersrum?
Ich denke so in dem Alter um die 30 so rum, kurz vor 30, da wird das auf jeden Fall immer mehr ein Thema und auch so, dass die Leute immer mehr von alleine auf mich zukommen. Ja. Jetzt, wenn die Leute jetzt gerade aus der Schule kommen, gerade aus der Ausbildung und so weiter sind, da geht es natürlich hauptsächlich erstmal darum, Geld zu verdienen, ein bisschen das Leben zu genießen und so weiter. Das merke ich dann schon, da kommt es ja jetzt nicht so häufig von alleine. Aber ich denke, so mit zunehmendem Alter wird das Interesse und auch die Eigeninitiative dahingehend schon immer größer dann.
Ja. Ne, das glaube ich auch, dass je älter die Leute werden, je weiter die im Leben fortgeschritten sind und irgendwann diese Entscheidung intern oder unter für sich selber getroffen wird,
ja,
dass man dann ja auch anfängt, sich schon ein bisschen schlau zu machen.
Auf jeden Fall, ja.
Aaron, ich danke dir, dass du da warst. Wir haben über Themen gesprochen wie die Wohngebäude zum Schutz des Sachwertes der Immobilie. Wir haben über die Arbeitskraft gesprochen, wie wichtig doch eine BU-Versicherung ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass wir vom Staat auch nicht ganz hier die Vorteile erlangen, deswegen die BU so wichtig ist. Und natürlich auch über den Todesfall, eine Risikoabsicherung gesprochen, weil alles Punkte sind, die unheimlich wichtig für die Finanzierung, für die Immobilie und für die eigene Zukunft sind. Vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Vielleicht können wir dann über andere Versicherungsthemen nochmal sprechen, weil das ist ja ein sehr umfangreiches Feld. Und wir wollen den Rahmen hier aber nicht sprengen, weil sonst würden wir wahrscheinlich morgen früh noch hier sitzen.
Ja.
Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Thorsten.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.